Letzte Woche im Urlaub stieß ich in der hessischen Lokalpresse meiner ehemaligen Vikariatsgemeinde auf eine Begebenheit. Da war Dienstag zu lesen, dass jemand aus der Familie einer der Orgelspielerinnen der Gemeinde, ein Landwirt, letzten Sommer seine langjährige Freundin und Lebenspartnerin gebeten hatte, mit aufs Feld zu kommen. Die Wildschweine hätten Schaden angerichtet und sie habt eine Drohne, sie soll die mal mitbringen, steigen lassen und dann mal gucken, wo genau der Schaden vor allem zu finden ist. Und sie kommt mit, lässt die Drohne so hochfliegen, dass man dann, erst sieht sie nichts, aber dann geht es immer höher, dass man so zwei Fußballfelder überblicken kann und dann ist der Schaden zu sehen. Wir gucken mal drauf. Und die Antwort war kurz und knapp, ja. Und wir schauen uns die beiden mal an. Das Foto wurde letzte Woche gemacht, jetzt für die Bild-Zeitung, die kam dann gleich, die Tagesschau kam auch gleich, hat das für den Valentinstag gleich mit ausgeschlachtet hier. Und im Juni wird jetzt Hochzeit sein, Nachwuchs ist auch schon angekündigt. Und in diesem Interview kam aber auch raus, dass die Braut gesagt hat, so ein bisschen Erleichterung, dass sie gesagt hat, naja, ich dachte schon, dass ich ihm schon einen Antrag machen musste, dass es überhaupt noch was wird. Ja, so ist es ja, dass klassisch normalerweise der Mann vorangeht und der Frau einen Heiratsantrag macht. Manchmal ist auch die Frau die treibende Kraft. Beim Volk Israel, da war es allerdings ganz und gar klassisch. Gott erwählt seine Braut. Und er macht den ersten Schritt mit Abraham, dann mit Mose wieder einen neuen ersten Schritt und dann auch mit dem Volk Israel bei der Befreiung aus Ägypten, beim Durchzug des Schilfmeers. Gott ist der, der handelt. Gott hat sich ein Volk ausersehen und das möchte er berufen. Aber es gehören zu einem Bund immer zwei Partner, die beide zustimmen müssen. Und die Braut tat sich erstmal schwer. Von Liebe auf den ersten Blick kann man beim Volk Israel wohl nicht reden. Israel war erstmal skeptisch und ein bisschen beobachtend. Mal sehen, was er zu bieten hat. Freiheit, ein eigenes Land. Okay, das klingt schon nicht schlecht. Aber wenn es militärisch oder versorgungstechnisch eng wurde, dann bekam die Braut immer wieder kalte Füße. Aber Israel machte dann doch Erfahrungen mit seinem Gott und erlebte auch in Engpässen, Gott ist der Stärkere. Und so entwickelte sich ein zartes Pflänzchen der Liebe. Reinhard May hat es mal in einem Lied so beschrieben über eine spröde Geliebte. Und sie lehrte mich warten und ich übte Geduld. Doch Gefühl folgt Gefühl und ein Wort gibt ein Wort. Und so kam auch Gott über die Monate mit dem Volk Israel in verschiedene Erfahrungen hinein, in eine Beziehung hinein. Und es kam dann der Punkt, wo Gott meinte, jetzt müsste das Volk eigentlich reif sein für einen Heiratsantrag. Das ist auch die natürliche Dynamik, dass normalerweise Liebe danach drängt, nach Nähe, nach Gemeinschaft, nach Verbindlichkeit. Wenn man ewig nur auf Distanz lebt und sagt, ach, das ist doch alles so ganz okay, da stimmt irgendwas nicht. Wenn man die Liebe erhalten will, muss man sich früher oder später über Formen Gedanken machen, dass die Liebe dauerhaft leben und überleben kann. Und ja, dazu gehört verschiedene Formen. Eine ist, dass man sich erstmal öffentlich zu seinem Partner bekennt. Die Hochzeit, so ein öffentlicher Akt dafür. Aber was einmal öffentlich gesagt wird, reicht nicht. Es bedarf dann auch immer wieder im Alltag sichtbarer Zeichen. Der Ring am Finger ist so ein Zeichen. Oder auch andere Liebesbezeugungen im Alltag. Ja. Ja sagen, einmal, aber dann auch immer wieder. Und zu den anderen Formen gehört, man zieht zusammen, man wohnt gemeinsam, man baut sich eine Wohnung, richtet sie ein und entwickelt eine gemeinsame Kultur. Zwei leben zusammen und schaffen sich feste Rituale, wie man die Mahlzeiten gemeinsam gestaltet, wie man den Urlaub plant, wie man gemeinsame Hobbys entdeckt und pflegt. Rituale, auch im Miteinander, sein Hochzeitstag, sein Kennenlerntag, hatte ich letzte Woche schon manches davon erzählt, hat jeder so seine eigenen Rituale entwickelt. Und zu den gemeinsamen Kulturen gehören dann auch feste Regeln, auf die man sich gemeinsam auch verständigt, damit die Liebe auch überleben kann, damit sie nicht verletzt wird, damit man miteinander aushandelt, was okay ist, was nicht okay ist. Und so hat auch jede feste Form ihre Regeln. dass die Liebe auch geschützt wird. Ja, Schuhe ausziehen, Wohnungseingangstür bei manchen so, oder pünktlich zu den Mahlzeiten sein oder was auch immer für Regeln man sich da aufstellt. Ein weiteres Element, um Liebe dauerhaft leben zu können, ist, dass man gemeinsame Visionen entwickelt. Frage ich mal bei einer Hochzeit, was planen Sie so in 5 Jahren, wo Sie dann stehen werden? Und wenn der eine sagt, ich will da stehen, Häuschen zufrieden sein, und der andere, ich will in Brasilien sein und da neue Projekte gebaut haben, dann sage ich, oh, vielleicht wartet ihr nochmal oder redet nochmal miteinander. Gemeinsame Vision, eine gemeinsame Zukunft zu planen, ein Bund eingehen, ist schon eine hohe Verbindlichkeit. Aber das ist ja einem die Liebe auch wert und die Gemeinsamkeit, dass sie auf einem Fundament steht, was auch tragfähig ist. Ohne diese tragfähige Bindung und die Basis kann man nicht so eine Entscheidung fällen. Obwohl Single sein in unserer Gesellschaft durchaus ein Trend ist, wollen die meisten Singles laut Umfragen keine Singles sein. Sie würden sofort ihren Status ändern, wenn nur der Richtige oder die Richtige käme. Aber das ist eben doch eine hohe Schwelle, die man nicht ohne weiteres überschreitet, wenn da nicht eine überwältigende Erfahrung da ist und die Gewissheit, das ist der Richtige oder das ist die Richtige. Denn diese hohe Schwelle besteht darin, dass man für diesen einen Menschen viel loslässt. Anissa hat es gleich schon gesagt, das ist natürlich so, was im Horizont steht. Bindung heißt natürlich auch loszulassen. Das ist schon ein gravierender Schritt, dass man ein neues Land vor sich hat, wo man ganz tolle Sachen entdecken kann und reinsteigen kann, aber man lässt auch was zurück. Ohne dem kann man nicht aufbrechen. Deswegen auch die Junggesellenabschiede werden ja immer größer gefeiert hier. Das sind so schmerzhafte Erinnerungen, wenn man feststellt, naja, so gewisse Freunde, Bekannte und Zeit für Hobbys, für liebgewohnte Traditionen ist jetzt wohl nicht mehr so viel Zeit. Da muss ich einen Schnitt machen und so eine Party hilft da vielleicht, diesen Schnitt auch zu vollziehen. Abschied ist angesagt, um neu anfangen zu können. Ich denke, jetzt haben wir diesen Horizont, was ein Bund schließen heißt, genug umrissen. Das heißt einmal, ich lasse los, ich nehme Abschied, ich bekenne mich öffentlich zu meinem Partner, einmal feierlich, aber dann auch immer wieder. Wir bauen eine gemeinsame Haus, Wohnung, ein Nest, entwickeln eine gemeinsame Kultur mit Riten, Ritualen, Regeln und wir brechen auf in eine gemeinsame Zukunft mit einer Vision. Und solch ein Bund geht Gott ein, nun nicht mehr wie bisher mit Adam oder mit Noah oder Abraham oder Mose, sondern es wird ein neues Kapitel in der Weltgeschichte aufgeschlagen. Gott begeht so einen Bund jetzt mit einem ganzen Volk. Über 1 Million Menschen, laut Angaben im Exodusbuch, die hier einen Bund eingehen. Aus dieser unmittelbaren Nachfolge von Einzelpersonen wird jetzt eine riesige Herde von Gläubigen, größer als die mitteldeutsche Kirche, quasi eine Massenorganisation. Wenn man sich das so bewusst wird, werden und auch wir natürlich auch wissen, was es auch heißt, einen Schritt im Glauben zu gehen, Ja zu sagen, da werden viele denken oder sagen, das wird nicht gut gehen. Einmal, weil wir wissen, wie das mit dem Volk Israel gelaufen ist. Wir haben ja die Geschichten vor Augen, die Chronikbücher berichten davon, die Königebücher, Samuelbücher. Gott hat an seiner Braut, wenn man das so durchliest, diese weiteren Bücher, wahrscheinlich nie so richtig Freude gehabt. So verstärkt sich so der Eindruck. Fast gab es immer nur Ärger. Deswegen einmal, das kann doch nicht gut gehen im Blick auf Israel, aber auch, wenn wir auch mal in die Kirche weiterschauen, da gibt es ja auch unsere Erfahrungen in der Kirchengeschichte, dass wir sagen, mit dieser Massenorganisation Kirche, mit Staatskirche, Volkskirche, ist es doch geistlich nur noch bergab gegangen. Das kann doch nicht gut gehen. All diese Beobachtungen aus der Geschichte Israels und der Kirche sind nicht falsch. Aber die Schlussfolgerung, dass Gott hier, wie auch beim Übergang zur Volkskirche dann nach dem Neuen Testament, einen riesigen Fehler begangen hat in der Geschichte mit seinem Volk, eine naheliegende Schlussfolgerung, aber diese Schlussfolgerung ist falsch. Gott hat keinen Fehler gemacht. Es war kein Fehler, es war göttliche Absicht pur. Und es war Teil des göttlichen Plans. Das werde ich Anfang Juni, im ersten Gottesdienst, im Juni dann näher erklären, wo diese Zerstörung Jerusalems und das Ende des jüdischen Staates, wo man denkt, jetzt ist alles vorbei. Das ist aber ein wichtiger Baustein in Gottes Plan gewesen. Gott geht seinen Weg weiter. Und scheinbar das Ende sind Umwege Gottes, die trotzdem zum Ziel führen. Unsere Beobachtungen, Befürchtungen, also wie gesagt berechtigt, aber wenn der Glaube von einer Person auf ein Volk oder eine Volkskirche übertragen wird, dann geht auch Qualität verloren, das stimmt. Aber Gott hat auch Quantität im Blick. Die Schlussfolgerung, dass Gott hier einen Fehler begangen hat, ist falsch, weil dahinter ein falsches Gottesbild steht. Dass die Menschen nicht so wollen wie Gott, darüber ist Gott erhaben und lässt sich in seinem Plan nicht beirren. Er ist der Herr, der Allmächtige, der als Schöpfer alle Menschen in sein Herz eingeschlossen hat und alle im Blick hat. Beißt sich jetzt ein bisschen, was wir gesehen haben mit Kapitel 34, wo Gott sagt, ich bringe die alle um, ich fange mit dir nochmal neu an, genau wie es bei Noah schon gemacht hat. Das ist so eine Nuance, wo man sagt, das traue ich jetzt Gott gar nicht zu. Das sind so schwierige Texte, da wird Volker Rabens hier Mittwoch in einer Woche dann hier ein Seminar über Bibelauslegung halten, wo es darum geht, wie man mit solchen Texten auch umgeht. Ich will jetzt mal sagen, diese Passage passt mir jetzt nicht so in meinen Kontext hier rein. Ich möchte sagen, Gott steht da drüber als der Bräutigam und lässt sich nicht beirren durch das goldene Kalb. Er geht seinen Weg weiter. Er ist der Allmächtige, der Schöpfer aller Menschen. Gottes Bundesschluss am Sinai fordert uns auf, Gott nicht zu kleinkariert zu sehen. Gott hat große Visionen mit dem Volk und er weiß schon, was er sich da auflädt mit diesem Volk. Er will aber mehr. Er will nicht nur eine fromme Sippe Abrahams, über die er regiert, sondern er will Millionen. Und diese Millionen Juden sind nur der Brückenkopf für 1 Milliarde Menschen in der ganzen Welt. Gott ist kein Gott der wenigen Frommen, sondern der Herr der Welt. Gott hat Quantität im Blick. Aber natürlich hat Gott auch Qualität im Blick. Er schaut dem Einzelnen ins Herz. Er sucht Wege, wie auch der Einzelne in der Masse nicht untergeht und im Blick Gottes bleibt. Und dazu wählt Gott verschiedene Wege aus. Einer ist, dass er sich Leiter erwählt. Leiter, Ansprechpartner Gottes, Ansprechpartner des Volkes, wie Mose und Aaron, die Verantwortung übernehmen. Seit dem Exodus und dem Bund vom Sinai spielen Leiter eine zentrale Rolle in Gottes Plan mit den Menschen und sogar, wenn man die ganze weitere Bibel als Testament durchgucken, es geht vor allem um Leitergeschichten eigentlich, wie Gott einzelne Menschen beruft und an ihnen handelt. Leiter sind nämlich Vorbilder, an denen sich die Masse ausrichten kann, ein Vorbild nehmen kann, daran orientieren kann. Es sind Personen, die Gott erwählt, die er ganz persönlich führt, wie Mose. Leiter werden zu Verbindungsleuten Gottes. Sie stehen zwischen Gott und dem Volk, vermitteln nach beiden Seiten, machen dem allmächtigen Gott für den einzelnen Menschen transparent. So ist Gott, so habe ich ihn erlebt. Und das steht als Angebot dann auch für die Masse, auch Gott so zu erfahren. Leiter sind Schlüsselfiguren für die Qualität, aber auch für die Quantität, um viele zu erreichen im Reiche Gottes. Und deshalb sind die meisten Geschichten, ja, wie gesagt, im Alten Testament Leitergeschichten, die einfach sagen, wenn wir diese Geschichten näher betrachten, da lernt man viel über Gott und lernt jeder für sich. Selbst bei Jesus war es so gewesen, dass er sich auf die kleinste Einheit, das Team von 12 Leuten, konzentriert und nur da vor allem rein investiert. Ein weiterer Schritt, um Quantität mit Qualität zu verbinden, wird nun beim Bund vom Sinai deutlich. Für die Quantität, die Massen, werden Regeln aufgestellt. Regeln, die die Beziehung ordnen, die Orientierung im Alltag geben. Aber es werden nicht nur einfach Regeln aufgestellt, sondern wir wollen nicht immer nur die Gebote sehen, das ist ja eine erschlagende Fülle von Geboten, wenn man die dann auch das dritte, vierte, fünfte Buch, also vor allem dritte, vierte Buch Mose liest dann, sondern dass wir über diesen vielen Geboten, die einen zu erschlagen drohen, sehen, damit baut Gott eine Familienkultur auf. Diese Gebote wollen einfach Schlaglichter sein, wie Gott mit seinem Volk eine Kultur entwickelt, wie man miteinander lebt, wie man Erinnerungspunkte schafft, wie man im Alltag wichtige Dinge verortet und zur Tradition werden lässt. Also auch diese Regeln vor allem als eine Familienkultur, so wollen wir unser Miteinander gestalten. Gott und Volk, feste Zeiten füreinander reservieren, Feste, die die Erinnerung an Gottes Geschichte pflegen. Wir wollen Orte einrichten, wo wir uns regelmäßig versammeln können. Zwischen Gott und Israel war durch diese Schritte Vertrauen gewachsen über die ersten Monate. Es gab auch wieder Schwachpunkte, ja, okay, aber es gab dann doch über Auf und Abs dann so ein Fundament, eine tragende Basis, wo man Gemeinsames erlebt hat und Gott als Hilfe erlebt hat. Und Gott hat das Gefühl, diese Basis reicht jetzt für ein Jahr. Man kommt am Sinai an. Und was Israel als Volk erlebte, dieser Bund geschlossen am Sinai, und das, was das Volk erlebte, wollen wir für uns auch mal sehen als einfach so Wegmarken, wie Gott auch mit einzelnen Menschen im Glauben seinen Weg geht oder auch mit der ganzen Kirche. Es sind im Grunde Abläufe, die wir da entdecken, die ganz allgemein sind für Glaubensschritte, ob es nun ein Volk betrifft oder den Einzelnen. Ein Bund eingehen kann nur jemand, der eine Beziehung hat, die gereift ist. Man sagt, um heiraten zu können, muss eine Beziehung gesommert und gewintert haben. Im Glauben kann nur der einen Bund eingehen, der so viel mit Gott erlebt hat, dass es ein gemeinsames Fundament gibt von Gott und Mensch, ein Kennenlernen und dann ein Vertrauen, was gewachsen ist, ein Fundament, auf dem man aufbauen kann. Erst wenn ich mein Schilfmeerwunder erlebt habe, meine Befreiung aus der Sklaverei durch die Wunder Gottes, dann habe ich auch die Reife, vor Gott zu treten und zu sagen, ja, diesen Bund Gottes auch von meiner Seite her festzumachen. Und mit einem feierlichen, pathetischen Ja allein ist es auch nicht getan. Zu einem wirklichen Bund gehört dann auch all das andere, was wir vorhin schon erwähnt haben. Einmal sich loszusagen von seinem früheren Lebensstil, Abschied zu nehmen. Zweitens, dass ich mich öffentlich zu meinem Partner bekenne, Ja sage, einmal ganz feierlich und dann aber auch jeden Tag neu mit meinem Handeln im Alltag, kann ein Fisch am Auto sein, ich bin Christ oder ein Kreuz am Hals. Das beste Aushängeschild ist mein Leben im Alltag. Aber manchmal sind auch Zeichen wichtig, um deutlich macht, ich gehöre zu Gott. Und zu einem Bund gehören auch gemeinsame Zeiten und Orte. Da wurde nun hier die Stiftshütte und der Tempel sehr stark betont. Und Gott sagt gleich, es muss einen festen Ort geben, wo wir uns auch schon hier in der Wüstenwanderung treffen, wo wir das einüben, am Sabbat miteinander Stopp zu machen, keinen Schritt zu gehen, sondern Gottesdienst zu feiern, Zeit füreinander zu haben. Feste Zeiten, feste Orte, wo unser Miteinander eine Kultur entwickeln kann. Zeiten des Gebetes, Zeiten für die Bibel, für mich persönlich zu Hause, Orte, Zeiten und dann aber auch am Sonntag Orte, Gottesdienstorte oder auch Zeiten für mich, fürs Gebet. Orte der Gottesbegegnung. Und so wie Gott mit seinem Volk Israel eine gemeinsame Kultur mit Riten, Ritualen, Regeln entwickelt hat, die uns in vielen Dingen manchmal auch sehr eigenartig erscheinen, wenn wir diese Gebote mal angucken, die Reinigungsvorschriften, die Essensanweisungen, wie was zu kochen ist und kein Blut essen und kein Fleisch in der Milch kochen. Das sind so Besonderheiten. Aber wenn wir mal gucken, ist ja so, dass auch jeder in seiner Beziehung Regeln, Rituale für sich entwickelt. Wenn wir mal in die Kirche reinschauen, da gibt es auch manche sonderbaren Riten, aber die lassen wir auch einfach stehen und sagen, da hat Gott mit der orthodoxen Kirche einen besonderen Weg gehabt und das sind so ihre Formen, die sich entwickelt haben, der katholischen Kirche wieder und in anderen Kirchen auch wieder, wo wir sagen, okay, das ist der Weg Gottes mit dieser Gruppe, mit dieser Kirche oder Gottes Weg mit mir, das sind halt meine unsere Regeln, die wir gefunden haben, die für uns wichtig sind. Manche betonen das stärker, manche das stärker. Aber diese Regeln machen deutlich, wir achten aufeinander. Wir haben auch Achtung voreinander und passen auf, wie wir im Alltag handeln. Ja, Ausdruck für ein gelebtes Fundament. Das ist bei diesen Regeln immer wichtig, dass die Regeln nachher am Ende nicht nur als Regeln im Raum stehen, Hauptsache man erfüllt sie, sondern dass sie immer deutlich machen, die Regeln drücken eine Beziehung aus. Sie wollen Ausdruck eines gelebten Fundamentes sein. Und diese Glaubensbasis, die spiegeln sich dann nur in diesen Regeln wider. Wenn sich das dann verselbstständigt, dann wird es manchmal schwierig. wenn nur die Regeln um der Regel willen eingehalten werden, wie Jesus dann den Pharisäern gesagt hat, den Sabbat um des Sabbat willen ist nicht da, sondern für den Menschen ist doch der Sabbat geschaffen worden. Ja, also feste Orte und Zeiten und zu einem Start im Glauben gehört auch, wie beim Volk Israel, dass man aufbricht in ein neues Land, dass man seinen Glauben als ein Aufbruch versteht, dass man gemeinsame Visionen entwickelt, gemeinsame Pläne für die Zukunft hat und aufbricht in eine neue gemeinsame Zukunft. Ja, soweit mal Merkmale vom Bund beim Volk Israel, bei uns im Glauben. Es ist wunderbar, wenn Menschen Erlebnisse mit Gott haben, so wie beim Auszug aus Ägypten. Und noch wunderbarer ist es, wenn diese Erlebnisse zu tiefen Erfahrungen werden, die das Fundament für eine gemeinsame Beziehung bilden. Und noch wunderbarer, wenn das Fundament dann so stark ist, dass Menschen sagen, jetzt kann ich mich trauen, Ja zu sagen. Ja, Gott, ich will dir folgen. Ich will Abschied nehmen und mich lösen. Ich will mit dir ein gemeinsames Haus einrichten. Ich will in meinem Leben eine Kultur der Nachfolge entwickeln. Ich will mit dir aufbrechen in ein neues Land. Und wer sagt, ja, es klingt alles toll, aber blickt bei mir auch schon so weit zurück, da kann ich euch das Buch von Andreas Bobhardt empfehlen, dem Campus für Christus, Leiter Deutschland, Neuländisch in die Weite glauben, der darin auch Mut machen will, immer wieder neu den Bund mit Gott zu erneuern, aufzubrechen, zum Beispiel sein Gottesbild immer wieder neu aufzubrechen, von dem heute die Rede gewesen ist, und nicht zu klein von Gott zu denken oder unsere Sicht von den Menschen um uns herum, von der Welt, sie neu zu hinterfragen, unsere Sicht vor dem Hintergrund, dass Gott auch auf Quantität setzt und die Menschen liebt und den Blick hat, die wir aus dem Blick verloren haben. Ich denke, uns allen steht heute diese Frage vor Augen, die wir nochmal anschauen wollen. Die einen werden diese Frage lesen, willst du mich heiraten? Ein Fundament gemeinsamer Erfahrung ist mit Gott gewachsen, aber die sagen, bisher habe ich noch nicht den Mut gehabt, Ja zu sagen und festzumachen, was nun schon auch gereift ist. Heute vor einer Woche gab es auf der Konfirmandenfreizeit den Festmachabend. Genau heute vor einer Woche war Marco mit den Konfirmanden unterwegs, wo man dann bei der Andacht nach einem evangelistischen Abend dann eine Karte unterschreiben konnte, seinen Namen, wo man festgemacht hat, ich will mit Gott leben, ich will nicht nur konfirmiert werden, sondern ich bestärke diesen Entschluss selber, was meine Eltern bei der Taufe gesagt haben, ich will mit Gott gehen. Aber Gott stellt die Frage, willst du mich heiraten? Auch denen, die ihren 23. Hochzeitstag oder 54. Hochzeitstag im Glauben schon begangen haben, weil Gott immer wieder diese Frage stellt und von uns gespannt ist, wie heute die Antwort aussieht. Amen.